Steve.
Oh no.
Steve.
Ow.
His pupils are super dilated.
Maybe he's drugged.
Boop.
Steve.
Are you drugged?
How many times, Dad? I don't do drugs.
It's only marijuana.
This isn't funny, okay? I need to know what they did to you. Are you gonna die on us?
We all die, my strange little child friend. It's just a matter of how and when.
All right, so we get the keys and then we turn the machine off.
That's what he says.
Right, well, that shouldn't be too hard. We can do this.
Joyce, did you hear the part where he said the place was like an impenetrable fortress?
Yeah, but there has to be a way in.
Yeah, there is. Our military.
Who are coming?
Well, we don't know that anymore because you yelled at them like it was a parent-teacher conference and then you hung up on them. So we don't know what the hell's going on because now we're... Wait, what are we doing? Oh, wait, that's right. We're on our way to rescue our children from the big, bad 4th of July celebration.
You know what? If you can't handle this, then just turn around and drop me off first.
What are you gonna do? You gonna walk back to Hoggis?
I will do anything if it gets me away from you.
Children, children, children! This interminable bickering was amusing at first, but it's getting very stale and we've still got a long drive ahead of us. So, why don't you two cut the horseshit and get to the part where you admit your sexual feelings for one another?
Whoa!
You are way off base, buddy.
Oh, spare me, spare me, spare me. Yes, yes, he's a brute. I know. Probably reminds you of a bad relationship. And gosh, you'd really like a nice man to settle down with, but admit it. You're real curious to know what he's like in the sack. And you. Ah! Well, you're just a big man, baby. You'd rather act tough than show his true feelings because the last time you opened your heart, you got hurt. Owie. And now, rather than admit these feelings, you're dancing around one another with this mind-numbing and frankly boorish mating ritual. So, please, for my sake, either quit your bickering or pull over, tear off those clothes, and get it over with already!
Kompott Nummer 878, LHC-Start. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 878. Kompott, den ich am heutigen, Freitag, dem 8. Juli 2022, Tag 189 in der KW 27 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der 7. Folge der 3. Staffel von Stranger Things, We All Die in Interminable Bickering. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen können, sind nicht so sehr Intros einer Fernsehserie, die jetzt... erstmal durch ist, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von der Regierung, die Wirtschaft und Corona bekommen jeweils mit einem Block vorbei. 14 Grad, partly sunnige. Cool Greetings, die 14 Grad, Comfort Level 13, Wind macht 11 km aus dem Nordwest. Nämlich keine Visibility. Egal. Wetter Pro behauptet von 6 Uhr, es sei 15 Grad, es sei Overcast, es feels like 15, Taupunkt hatte 10, humidierte 70%, Druckwert 10,26,2 oder vom Gerät gemessen 10,25. Der Wind wäre irgendwo zwischen 13 und 30 km unterwegs. Dann schauen wir doch mal, was der DWD denn da zu seiner Verteidigung murmelt. Da haben wir 6 Uhr Zahlen, 10,26,0, Temperatur 13,9, Luftfeuchtigkeit 75, Niederschlag 0, Windrichtung NW mit 11 bis 26. Ja. Genau, 13,9 Grad, 0 Niederschlag, Wind 11 bis 26, 75% Feuchtigkeit, Taupunkt 9,5, Luftdruck 10,26,0 und logischerweise war da noch kein Sonnenschein.
It's 6:25.
Jawohl. 2,03 mit 20% haben wir noch Niederschlag mutmaßlich von gestern.
Weather 6:25, cloudy, 14 degrees Celsius, feels like 13 degrees Celsius, visibility 16.09 kilometers, pressure 1025.4 millibars.
Jawohl, Sonnenaufgang ist jetzt lang genug her, dass er den hier nicht mehr erwähnen muss. Within 60 minutes off. Gut, so. Kommen wir dann bei der bescheuerten Regierung an. Da hätten wir hier erstmal Meldung von Montag, die Zuzugierung, weil die Bimbis-Regierung will den Zuzug von Sklaven aus dem Ausland vereinfachen. Nach dem Flughafenpersonal gibt es nun ähnliche Pläne für Gastgewerbe, weil, müssen Sie wissen, anstatt dass man jetzt mal zur Kenntnis nimmt, es gibt Jobs, die Leute, die sie früher ausgeübt haben, nicht wieder zurückhaben wollen. Jetzt, wo es die Jobs wieder gäbe, Und wo schlicht und ergreifend dann also so viele Leute fehlen, dass es tatsächlich in der Öffentlichkeit auffällt. Und anstatt, dass man da dann jetzt noch was macht, dass die Jobs dann wieder attraktiver werden könnten, will man dann lieber Sklaven aus dem Ausland rankarren. Ja. Die Ferengis verlangen derweil Englisch als zusätzliche Sprache in den Behörden einzuführen. Weil wenn du dann mit den Behörden interagieren willst, der deutschen Sprache aber nicht fließend mächtig bist, dann kann sich ja sonst auch Herr Lindner beschweren. War es überhaupt der Lindner? War es nicht sogar der Spahn seinerzeit, der sich beschwerte, dass man dann irgendwie nicht wisse, ob man mit einem Experten aus Indien zu tun hätte, der sich legal aufhalte. Ich glaube, es war Lindner. Der sich legal aufhalte oder um einen Illegalen, den man illegal illegalisieren müsse. Nach der Sonderregelung für das Flughafenpersonal planen die Bimbis-Regierung auch für das Gastgewerbe einen vereinfachten Zuzug von Sklaven aus dem Ausland. Die Arbeitskräftenot hat sich durch die Pandemie sehr verschärft, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Genau genommen wirst du sowas Ähnliches, wenn du genau hinguckst, in allen möglichen Branchen antreffen, wo die Jobs halt einfach mal scheiße anstrengend und schlecht bezahlt sind. So, und anstatt, dass die Ferengis dann mit Ja-Angebot und Nachfrage machen irgendwas mit dem Preis und die Märkte regeln das schon verlangen sie, dass man sich doch da einzumischen hätte. Und wenn es nicht genügend freiwillige Sklaven gibt, dann müssen die halt aus dem Ausland rangekarrt werden. So, hä? Das ist übrigens der ominöse Fachkräftemangel. Morning Goldenauer 1. Das ist der ominöse Fachkräftemangel, der sich nicht auf den Lohn- und Gehaltszahlungen wiederfindet, dessen Existenz man also begründet bezweifeln kann, weil es ist nicht ein Fachkräftemangel, sondern es ist ein Mangel an Billigsklaven. So, ja, dass die Leute nicht freiwillig zu fast kein Geld fast jeden Job machen, das überrascht mich auch total. Ich weiß auch nicht. Also, kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum sie das nicht wollen. Na, im Luftverkehr gibt es einen massiven Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, ebenso im Bereich der Gastronomie und Hotels hier. Ja, ich meine, dass Jobs, die halt einfach scheiße anstrengend, aber unterbezahlt sind, die Lohnangebote da nicht widerspiegeln, wie dringend die Industrie doch da Leute bräuchte, könnte man zur Kenntnis nehmen. Wenn man doch der Philosophie der Markt wird schon regeln anhängt. Wie es ja die Ferengis Gerüchten zufolge täten. Zumindest verkünden sie das immer öffentlich. Da könnte man auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, so ja, wenn der Markt doch alles regelt, dann lass den Markt das doch regeln. Ja, dann steigen die Löhne. Dann steigen die Löhne so lange, bis es genügend Leute gibt, die zu den Löhnen freiwillig die Jobs machen. So, ja, dann fehlen die Sklaven halt woanders. Ja, die Sklaven fehlen dann sowieso. Weil wissen Sie, was jetzt gerade demografisch kommt? Demografisch kommt der Punkt, wo zunehmend Jahrgänge mit vielen Geborenen im Rentenalter ankommen, während Jahrgänge mit wenigen Geborenen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt werden. Was da übrigens dann auch nicht hilft, ist, wenn dann ein Bimbis-Präsident von verpflichtenden Sklavenjahren zu überhaupt gar keine Bezahlung rumfaselt. Sowas hilft dann übrigens auch nicht. Aber hey, was weiß ich denn schon? Ja. Also aufgefallen ist es halt vor allen Dingen, weil jetzt irgendwie Sicherheits- und Gepäckabfertigung am Flughafen schlicht und ergreifend fast nicht mehr gemanagt wird. Und jetzt, wo die Leute gerade in Urlaub fliegen wollen und auch wieder zurück wollen, angemalt, der Tonkasten ist immer noch angemalt, fällt das halt den Leuten auf. So, ja, ach. So, dann Auswarnung. Heise aus der Nacht zu Dienstag. Bürger sollen sich gegenüber Dritten mit amtlichen Ausweisen digital ausweisen können, wünscht die Bimbis-Regierung seit 12 Jahren. Der Erfolg lässt sich warten. Aber ja. Der nächste große notwendige Schritt. Warte mal, was meldet die Tagespropaganda? Bundestag beschließt Gasschutzschirm. Untersuchungsausschuss zu Afghanistan. Angriff auf Japans Ex-Regierungschef. Ja. Mit irgendwie einer sieht aus, als wäre sie selbst gebastelt. Waffe. Oder könnte selbst gebastelt sein, weil Waffen darf man in Japan nämlich nicht kaufen. Nicht so ohne weiteres. Aber eben, wo sind wir? Der nächste große notwendige Schritt für die Gesamtdigitalisierung des Landes wäre ein erfolgreiches Ökosystem für elektronische Identitäten mit Online-Ausweisfunktionen, meint Rebecca Weiß vom Digitalverband Bitkom. Dem hält der Chaos Computer Club entgegen, dass Wallet-Apps die Sicherheit von Smartphones verletzen. Naja, also ich meine, wenn du den Bullen dein entsperrtes Mobiltelefon, dein Privatleben in entsperrt aushändigen musst, wenn die Bullen meinen, dich kontrollieren zu wollen. Ja, also ich meine, hallo? Entweder es gibt eine Funktion, dass nur die ID von außen erreichbar ist, dann okay. Ansonsten vergesst das. Ein entsperrtes Mobiltelefon. Nee. Auf überhaupt gar keinen Fall. Na? Die Bildungsregierung sollte daher EID-Projekte beenden, im Fall CCC-Vertreter Flübke. Am Montag bei einer Anhörung im Bundestag. Der Einbau eines Sicherheitschips, Smart-Element, auf dem die Smart-EID-Lösung für den Online-Ausweis auf dem Handy aufsetzt, könnte zwar Abhilfe schaffen, diese sei aber nur in den wenigsten Modellen verfügbar. Da. Ja, also da gab es irgendwie eine Anhörung im Bundestag und irgendwie ist da nicht richtig viel geile Begeisterung bei drinne geblieben. Also zumindest in der Berichterstattung drüber kam nicht so richtig viel geile Begeisterung rum, woran das wohl liegen könnte. Ja, ich weiß auch nicht. Ist vielleicht Teil des Problems. Wieder mal das klassische Henne-Ei-Problem. Niemand nutzt eine EID, weil niemand eine EID hat. Niemand will eine EID, weil man mit einer EID nichts machen kann. So, ne? Was soll ich mit einer fucking EID, wenn ich damit irgendwie einmal im Jahr eine Schufa-Auskunft klicken kann? Ja Gott, das könnte ich auch irgendwie anders. Oder in Flensburg mich nach Punkten erkundigen. Ja, ich habe dumpf eine Idee, seit wie vielen Jahren ich nicht mehr Auto gefahren bin. Von daher dürfte der Punktestand in Flensburg ungefähr null sein. Das andere würde mich doch schwer überraschen. Aber hey. So, dann Subenergie. Das ist hier eine Meldung von Dienstag. Der Bund könne sich mit milliardenschweren Steuergeldern an Energieunternehmen beteiligen, um sie zu retten. Dazu könnten schon bald die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden. Ja, wenn ich das gerade aus der Tagespropaganda richtig gekriegt habe, gestern. Weil, dass der Bundestag heute schon irgendwas getan hätte. Oder vielleicht in der Nacht. Aber jedenfalls, ja, da wäre irgendwas geschaffen worden. Russland hatte die Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nordstream 1 stark gedrosselt. Dadurch geriet Deutschlands größter Importeur von russischem Erdgas, Uniper, in Turbulenzen und nölte nach Staatshilfen. So, ja, einerseits, andererseits. Einerseits, wenn du nach Geld vom Staat jammerst, weil dein Geschäftsmodell aus irgendwelchen Gründen gerade in eine Schieflage geraten ist. Was tust du denn dann eigentlich für den Staat, das rechtfertigt, dass du Knete, die der Staat sehr viel günstiger kriegen kann, als du bekommst? Na, die gleiche Frage wie bei der Lufthansa. Die hat milliardenschwere Bürgschaften in den Arsch geblasen bekommen, beziehungsweise Kredite in den Arsch geblasen bekommen. So, was tun diese Firmen, um das zu rechtfertigen? So, ja, Leute mit Gas versorgen. Aha. Könnte man nicht eine Gazprom-Germania-Zwangsverstaatlichung machen? Und wenn sie dann hinterher irgendwo dann wieder ein Geschäftsmodell sehen, was auch alleine stehen könnte, können sie dann wieder verprivatisiert werden? Na? Oh, das ist aber so aufwendig. Na, Verstaatlichung, komisch, bei Gazprom-Germania ging die ganze Geschichte ziemlich schnell. Und da war noch nicht mal mehr was drin, wie sich dann relativ schnell herausstellte. Na, also der... Die Bundesregierung will in der Gaskrise einen Schutzschirm für angeschlagene Energieunternehmen schaffen. Mit gesetzlichen Änderungen soll die Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass sich der Bund an Firmen wie Uniper beteiligen kann. Ja, Na, also ich meine, wenn dem Staat dann Teile von Firmen gehören, der Staat dann gleichzeitig aber es ablehnt, mit diesen Eigentumsänderungen irgendwelche Einflüsse ausüben zu wollen, dann kann man auch die Frage nochmal in den Raum reinwerfen, so einfach soll das. Na, also der. Ja. So, next. Lindspar. Träufe von Mittwochabend. Manchmal entfalten Meldungen erst in Kombination die volle Wucht. Aktuelles Beispiel: Christian Lindner feiert auf Sylt seine Hochzeit. Lindner plant drastische Kürzungen bei Leistungen für Langzeitarbeitslose. Ach so, deshalb war Lindner auch gegen eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets. Er wollte nicht vom gemeinen Pöbel belästigt werden. Außerdem, irgendwer muss ja die Zeche zahlen, wenn jetzt auch noch Uniper einen Milliarden-Bailout kriegt. Bei Uniper würde ich ja gerne mal hören, wo das ganze Geld hin ist. Firmen wie Uniper haben ja das billige russische Gas nicht etwa in die Speicher gefüllt, wo wir es so ungefähr jetzt gebraucht hätten, sondern die haben es auf dem Spotmarkt weiter verhökert. Das muss bei denen unfassbare Geldberge an Land gespielt haben. Wie schafft so eine Firma das jetzt, pleite zu sein? Geht doch rein mathematisch gar nicht. Ja, keine Ahnung. Na? Ich meine, die offizielle Lagerkapazität ist irgendwie sowas wie 61,9 war die letzte offizielle Zahl, Prozent gefüllt. Das würde natürlich nicht hinreichen, wenn jetzt plötzlich ein Winter wäre und bis dahin nicht noch Gas irgendwo nachgeliefert käme. So, ja. No. So, dass der Lindner ausgerechnet eine sich ansonsten als Politikjournalistin die FDP kommentierend äußernde Person heiratet, darf dem interessierten Beobachter auch auffallen, dass eine Person, die mit einem Parteivorsitzenden einer Partei liiert und jetzt dann wohl verheiratet ist, nicht geeignet ist, persönlich über diese Partei unabhängig zu berichten. Das könnte interessierte Beobachter zumindest mal als Vermutung äußern. No? So. Kommen wir bei der Wirtschaft an. Da hätten wir hier von Freitag die Streiklinerlaubnis. Weil Streiks der Gewerkschaft Pferdi am Uniklinikum Bohn sind zulässig, entschied das Landesarbeitsgericht Köln und bestätigte damit ein Urteil des Arbeitsgerichts Bohn. Nach Ansicht der Richter sind die Forderungen der Streikenden hinreichend begründet. Die Klinikleitung war nach dem Scheitern einer einstweiligen Verfügung in Berufung gegangen und Verdi erklärte das Urteil bestätige, dass Streiks auch im Gesundheitsbereich ein legales Mittel der Auseinandersetzung seien. Ja, also ich meine, wenn Streiks total verboten wären, weil denk doch an die Kinder, denk doch an die Kranken, wie sollen denn dann Leute, die in der Krankenpflege tätig sind, überhaupt ihren Sklavenhaltern gegenüber mal Argumente begründen können? Das wird ja dann eher umgekehrt dazu führen, dass dann die Sklavenhalter meinen, so ja, wenn ihr sowieso nichts tun dürft gegen uns, ja, dann beuten wir euch weiter so lange aus, bis irgendwann quietscht. No? Die Gewerkschaft ruft in Beschäftigten von 6 Unikliniken in Nordrhein-Westfalen seit 9 Wochen zum Streik auf. Anlass sind die Verhandlungen mit den Arbeitgebern über den sogenannten Tarifvertrag Entlastung, in dem genaue Personalbemessungen für einzelne Bereiche der Krankenhäuser geregelt werden sollen. Ja. Einerseits, andererseits. Einerseits, ja, da sollen irgendwie Entlastungen passieren. Andererseits, selbst wenn dann den jetzt Angestellten ermöglicht wird, dass sie weniger intensiv belastet werden, bräuchte man ja dann eigentlich mehr Leute. Na, merken Sie was? Sie wollen nicht mehr Leute bezahlen. So, da wird das mit der Entlastung also dann sowieso irgendwie schwer. Aber, so mal ganz davon abgesehen, dass über 9 Wochen lange Streiks in NRW in Krankenhäusern irgendwie die Medien sich nicht so richtig intensiv interessiert haben, könnte einem dann auch mal irgendwie bei Gelegenheit auffallen. So, gab es mal irgendwo Berichte darüber, dass in NRW seit bummelig 2 Monaten an Kliniken gestreikt wird? Nicht wirklich noch. So, dann hätten wir die Handelserwartung. Gut, jeder 4. Verbraucher in Deutschland hat angesichts der hohen Inflation große Angst, mit seinem Geld nicht auszukommen. Das verändert das Einkaufsverhalten so sehr, dass der Handel in diesem Jahr inflationsbereinigt mit schrumpfenden Umsätzen rechnet. Die dramatisch steigenden Preise für Energie und viele Lebensmittel stellen immer mehr Menschen in Deutschland vor Probleme. Nach einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland, HDE, hat inzwischen mehr als ein Viertel der Bevölkerung, 27%, große Angst, mit dem Geld nicht mehr auszukommen. Die Folge, das Einkaufsverhalten vieler VerbraucherInnen und Verbraucher, hat sich in den vergangenen Monaten spürbar verändert und es macht dem Handel schwer zu schaffen. Weil, wenn du die Befürchtung hast, dass du immer weniger Leistung fürs gleiche Geld bekommst, du gleichzeitig aber ja von deinem Sklavenhalter nicht angeboten bekommst, mehr Geld zu bekommen, dann hast du ein Problem beim Einkauf. Also es sei denn, das Geld reichte vorher schon weit, dann hast du vielleicht kein Problem beim Einkauf. Die steigende Inflation schmälert die Kaufkraft der KundInnen und KundInnen massiv, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Gient am Dienstag in Berlin. Das bekomme der Handel zu spüren. Aufgrund der hohen Inflation würden die Umsätze des Einzelhandels zwar auch in diesem Jahr nominal um 3% auf 607 Milliarden Euro steigen, prognostizierte der HDE. Real, also inflationsbereinigt, würden die Umsätze aber um 2% schrumpfen. Nach einer aktuellen Umfrage des HDE unter 800 Unternehmen rechnet fast die Hälfte der Händler, nämlich 44%, für das Gesamtjahr sogar mit stinkenden nominalen Umsätzen. Zu den Verlierern könnten große Teile des Lebensmittelhandels gehören. Supermärkte und Discounter hatten in der Pandemie davon profitiert, dass viele Veranstaltungen und Kneipenbesuche ausfielen. Ja gut, dass Supermärkte und Discounter weiter wachsende Umsätze hatten, da kann man dann auch sagen, okay, ja, dann ist eine Reduzierung der Umsätze ja quasi nur ein Nachholen der Umsatzreduzierung, der überall sonst wegen Pandemie passiert sind. Na, da müsste man dann wieder langjährige Mittel drüber legen, um mal zu gucken, so, ja, ist das denn ein Problem? Oder haben beliebige Händler ein Recht auf permanentes Wachstum? Weil dass es Grenzen des Wachstums gibt, hat ein sogenannter Club von Rom vor bummelig 50 Jahren schon in einem Papier veröffentlicht. Dass nicht sämtliche Vorhersagen davon zeitnah eingetreten sind, ändert nichts daran, dass es Grenzen des Wachstums gibt. Rüber, sagt der Bus. Aber ey. Doch das ist Schnee von gestern. Allein in den ersten 5 Monaten dieses Jahres mussten die Supermärkte nach aktuellen Zahlen des Marktforschers GfK bereits Umsatzeinbußen von 4% hinnehmen, denn jetzt wird wieder auf den Kind geschaut. Und GfK wird häufiger zu Sonderangeboten gegriffen, es wird öfter beim Discounter geshoppt und statt Markenartikel liegen gerne wieder Eigenmarken der Handelsketten in den Einkaufswagen. Auf den einen oder anderen Einkauf werde auch schlecht verzichtet, um Geld zu sparen. Das tut den Lebensmittelhändlern weh, aber immerhin haben sie in der Zeit der Pandemie ein Finanzpolster aufbauen können. Ganz anders sieht es im stationären Textilhandel aus. Von der Boutique bis zum Warenhaus war der Modehandel in diesem Frühjahr gerade dabei, sich vom Corona-Tief zu erholen. Nach den dramatischen Umsatzeinbrüchen der Vorjahre lagen die Umsätze im Textilhandel nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Mai nur noch 1,1% unter dem Vorjahresniveau. Vor-Krise-Niveau. Ja, Gott, ja, ich meine, die Frage, was muss man denn eigentlich haben, die stellt sich dann halt auch da wieder. Und die Antwort darauf ist, naja, also manche Sachen, die man jetzt kaufen könnte, muss man gar nicht unbedingt kaufen, weil sie gar nicht einen so gigantischen Mehrwert bieten. Und wenn die Inflation dann eben Lebensmittel und den ganzen Alltag teurer macht, ja, dann brauchst du halt nicht unbedingt irgendwie Zeugs, was du gar nicht unbedingt brauchst. Ja, ach. Na, also, ja, jammern auf hohem Niveau. Bla, 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 bla. Der Onlinehandel könnte sich besser schlagen. Bla, 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 bla. Ja, dann spricht jetzt ein Plus von 9%. Zum Vergleich, stationärer Handel dürfte dagegen nominal nur 1,4% auf bla, 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 bla. Also, ja, ich meine, das jetzt irgendwie da Firmen rummimimien, dass sie nicht die Umsätze kriegen, die sie sich erhoffen. Ja, Gott, macht euch schön weiter lächerlich. Da seid ihr echt gut drin, ne? Dass sie auf der anderen Seite vielleicht auch irgendwo mal einen Punkt haben, so ja, da fehlen Einnahmen und die fehlen halt auch wirklich. Ja, so, ne? Ich meine, wenn man entweder nicht rausgehen darf, wie in den letzten 2 Jahren ja über längere Zeiten, dann brauchst du halt auch nicht Zeugs, was du eigentlich nur beim Rausgehen brauchst. So, jetzt kannst du theoretisch wieder rausgehen. Also, was heißt theoretisch? Jetzt kannst du wieder rausgehen. Hast aber auf der anderen Seite das Problem, dass das Geld besser zusammenhältst. Weil es inflatiert ja schätzonometrisch weiter. Na, also von daher, ja. Gott, ja, kann man da jetzt irgendwie rumjammern. Man könnte auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, es gibt halt Handel, der ist relevant für den Alltag und es gibt Handel, der ist mehr so Luxus. So, ja, dass der Luxushandel da jetzt leidet, ja, also jammern auf hohem Niveau. No? So. Das ist ganz toll. Dann hätten wir noch Taxonomist. Weil, stellt sich raus, am Mittwoch hat das Europäische Parlament keine Einwände gegen den Vorschlag der EU-Kommission für eine Taxonomia-Verordnung eingelegt, die Atomkraft und, Klammer auf, vorübergehend, Klammer zu, Erdgas als nachhaltig einstuft. Das EU-Parlament hat da also nicht widersprochen und damit gelten jetzt Atom und Erdgas als umweltfreundlich. Mit der Realität hat das nichts zu tun, ob die EU-Kommission Wasser schon als trocken deklariert hat, ist mir nicht begegnet, würde mich aber auch nicht sehr überraschen. So, übrigens der Baustand. Die Parklücken sind immer noch abgesperrt. Zumindest die vorne auch noch eins auf der Baustelle. Irgendwas machen die hier bei der Straße. Das Gebäude bei Penny, die Richtung Hauptstraße, ist tatsächlich verklinkert hier unten. Oben ist alles angemalt in der vergangenen Woche. So, dachte ich auch zwischendurch mal so, ja, bilde ich mir das ein von oben oder ist das angemalt, bis mir dann einfällt, so, warte mal, die zwei Paletten, also die Paletten an Farbe, die da rumstanden, wo drauf standen, nicht übereinander stapeln, können natürlich fürs Außenanmalen von oben gedacht sein. Aber ja, hier unten ist noch nicht ernsthaft was an Klinker zu sehen. Also ja, das ganze Verklinkern hier unten, das haben sie noch nicht mal angefangen. Und wahrscheinlich ist das eine Geschichte, die, sobald sie anfangen, dann innerhalb weniger Tage durch wäre. Aber ja, haben sie noch nicht angefangen. So, hier oben die Ecke. Also ich weiß, dass sie nämlich auf der Innenseite Richtung Edeka, da ist nämlich unten auch schon verklinkert. Weil, ja, haben sie mal irgendwann gemacht. Und da kann ich so schlecht hingucken. Von daher, ja, haben sie mal irgendwann gemacht. Ja, jetzt ist übrigens auch der fahrbare Kran. Ist irgendwann letztes Wochenende war er, glaube ich, dann. Ja, am Samstag war der noch da. Aber irgendwann danach ist er jedenfalls verschwunden. Und nicht wiedergekommen. Ich mag das auch, wenn Kräne nicht mehr wiederkommen. Auch Kräne, die gar nicht unbedingt in meine Richtung nerven. Der hatte sowieso keine Flutbeläufung. Aber ja. So, also ja, Taxonomie hat jetzt das EU-Parlament nicht widersprochen und ist damit jetzt angenommen. So, jetzt gelten also Gas und Atom als umweltfreundlich. Ja. Und Wasser gilt als trocken. Also Kaltnovia, genau, Donnerstagnachmittag, der Immobilienkonzern von Orvia will in Wohnungen mit Gasheizungen nachts die Heiztemperatur auf 17 Grad Celsius herunterdrehen. So solle vor dem Hintergrund der Energiekrise möglichst viel Gas eingespart werden, teilte das Unternehmen mit. Demnach will der Konzern die Heizungsleistung zwischen 2, 3 Uhr und 6 Uhr reduzieren. Die Warmwasserversorgung sei nicht davon betroffen. Beim Duschen oder Baden gäbe es keine Einschränkungen. Vonovia, nur noch mal von Hinterkopf, das ist der Großkonzern, dessen Chef neulich mal irgendwann sagte, Inflation, ja, also wenn es dann Inflation gibt, dann müssen wir aber die Mieten auch gigantisch erhöhen. Ja, und jetzt hier so, ja, wenn wir schon die Mieten gigantisch erhöhen, müssen wir die Mieterleistung reduzieren. Nee, ist klar. So, ein bisschen was an Corona-Meldungen hätten wir hier noch. Eine Sperrwertung, weil der Sachverständigenausschuss zur Evaluierung der Corona-Maßnahmen übt in seinem Bericht deutliche Kritik an Politik und Behörden. Die stellvertretende Vorsitzende der Kommission, Virologin Rübsamen Chef, kritisierte, das Gremium sei zur Bewertung erst 2 Jahre nach Beginn der Maßnahmen aufgefordert worden. Es sei zudem nicht gelungen, seit Beginn der Pandemie eine ausreichende stringente Datenerhebung zu etablieren. Oder anders ausgedrückt, sie sollen jetzt sagen, was wirkt und was nicht. Es gibt aber gar keine Daten, weil auch beim Ein- und Ausführen von Maßnahmen nicht darauf geachtet wurde, dass man irgendwo eine Behandlungsgruppe und irgendwo eine Kontrollgruppe hinlegt, sondern wenn weitestgehend Maßnahmen gleichzeitig im Bündel an- und ausgeschaltet werden und man auch keine Vergleichsdaten aus anderen Ländern ranziehen kann, ja, dann kann man keine Aussagen darüber erstellen, was wirkt nicht. So, ja, dass Masken drinnen wirken, ist für eine Wirksamkeit von Masken außerhalb von geschlossenen Räumen aber keine Evidenz gibt. Ja, ach, dass Lockdowns nicht angeguckt werden können, weil dabei einzelne Schritte gleichzeitig in Kraft getreten seien. Ich habe aber keinen Zweifel daran, dass Kontaktreduzierung die Ansteckungsmöglichkeiten reduziert hätten. Sie funktioniert dann aber nur, wenn die Menschen bereit seien, mitzumachen. Außerdem kritisierte hier eine Soziologin in dem Zusammenhang die Kommunikation der Verantwortlichen. So, oder anders ausgedrückt, so, ja, also es gibt halt ein paar Sachen, da kann man sich irgendwie zusammenreimen, das wird wohl gewirkt haben. Und es gibt andere Maßnahmen, wo man schlicht und ergreifend daneben stehen kann und sagen kann, ja, wir haben halt auch keine Ahnung, ob es wirkt. So, ja, Masken draußen müsste man halt aufzeigen, wie die denn wirken sollen. Sag ich, ach, das habe ich irgendwie, als hier die ersten Schilder auftauchten, so Masken draußen, habe ich auch gesagt, so, jetzt soll die Scheiße, hier ist niemand. Ob ich jetzt eine Maske aufhabe oder nicht, kann keine signifikanten Veränderungen bringen, weil hier ist niemand. Na, und dann ist ausgedrückt so, ja, sie kommen erstens reichlich spät, um sich Sachen anzugucken und haben zweitens Datengrundlagen, die nicht geeignet sind, irgendwelche Aussagen zu treffen, weil wenn halt bundesweit Sachen gleichzeitig an- und ausgeschaltet werden, dann kannst du das nicht vergleichen und wenn du nicht mit irgendwelchen anderen Ländern da noch irgendwie Abgleiche machen kannst, dann kannst du das komplett vergessen. So, oder anders ausgedrückt, der Bericht sagt im Wesentlichen eigentlich auch nur, ja, wir wissen ganz viel nicht. Ja, schön, dass ihr es festgestellt habt. React achten. Das ist eine Meldung von Samstag. Das Gutachten des Sachverständigen Rats zur Wirksamkeit der bisherigen Corona-Maßnahmen hat für unterschiedliche Reaktionen gesorgt. Bundesgesundheitsminister Laut Erbach sagte, es sei keine Bibel, aus der zu zitieren sei. Der Fraktionsvorsitzende der Ferengis bezeichnete es als wichtige Grundlage für die Bekämpfung der Pandemie im Herbst. Ja, nachdem die darauf bestanden haben, dass sie auf gar keinen Fall sowas wie eine Maskenpflicht vorsehen wollen, in der nächsten Runde von Infektionsschutzgesetz wiegen, weil man müsste doch noch darauf zeigen, dass eine Maskenpflicht etwas bringen könne. Na klar kann eine Maskenpflicht was bringen. Wenn die Leute alle maskiert sind, ist die Wahrscheinlichkeit garantiert und sei es auch nur um Nachkommastellen reduziert, sich zu infizieren. So, zum Beispiel gibt es die Frage, ja, haben dann irgendwie selbstgebastelte Masken irgendwas gebracht? Ja, wissen wir nicht. Vielleicht nicht. Auf der anderen Seite wird man die nackten Zahlen dafür nicht treffen können, weil, naja, also die selbstgebastelte Maskenpflicht, die bestand quasi von Mitte April 2020 bis irgendwo in den Sommer rein und dann wurden ja irgendwann offizielle Masken verpflichtend. So, aber. So, dann gab es da noch die Frage, wie sieht das denn eigentlich mit Bürgertests aus? Im Streit um die Abrechnung der sogenannten Bürgertests haben sich der Bundesgesundheitsminister Lauk Kalterbach und die Kassenärztliche Bundesvereinigung geeinigt, teilten beide am Abend nach Gesprächen mit. An den neuen Regeln zu den Bürgertests ändere sich nichts. Seit dem 1. Juli sind die Corona-Schnelltests nur noch für bestimmte Risikogruppen kostenlos. In vielen anderen Fällen wird eine Zuzahlung von 3 Euro fällig. Wer Anspruch darauf hatte, wurde in der Corona-Testverordnung festgelegt. Kassenärztliche Bundesvereinigung, die für die Abrechnung der Tests zuständig ist, hatte die Regeln als zu bürokratisch kritisiert. Und nun wäre aber geklärt, dass die kassenärztlichen Vereinigungen die neuen Anspruchsvoraussetzungen gar nicht prüfen müssen. Entscheidend sei, dass sie für Betrugsfälle, denen falsche oder gefälschte Angaben von Getesteten oder Teststellen zugrunde liegen, weder verantwortlich sind, noch dafür im Nachhinein verantwortlich gemacht würden. Das war ernsthaft eine offene Frage. Okay, so, ja, da ist jetzt also irgendwas geklärt worden. Hören wir dann. Dann haben wir hier die halbe Stunde aber auch erreicht und kommen deswegen in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke wären wir bei PS22 mit Isaac Capella von 2020. Hier beim Simple Song of Freedom in 2 Minuten 44 angekommen. Gefolgt vom schönen Morgen vom 27. Juni, wo sich der Köpersbusch zum linken Parteitag in 428 noch ins Benehmen setzte. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tweet @comport oder eine Mail an comicblog@gmail.com verschickt hat. Ich wünsche euch dann viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn dir nichts dazwischen kommt.
Die Partei Die Linke gibt es jetzt schon seit 15 Jahren, aber Gründe zum Feiern haben sie kaum, sagt der Ex-Vorsitzende Gregor Gysi auf dem Parteitag in Erfurt am Wochenende.
Zu unserem 15. Geburtstag fällt mir, ich muss es sagen, kein rechter Glückwunsch ein, da wir uns in einer existenziellen Krise befinden. Das müssen wir alle begreifen.
In der Konsequenz haben sie jetzt in Erfurt den gesamten Vorstand neu besetzt und ein neues Führungsduo gewählt. Janine Wissler hat ihre Position als Vorsitzende verteidigt und führt die Partei jetzt mit dem neuen Co-Vorsitzenden, dem Europapolitiker Martin Schirdemann, mit dem wir vor einer halben Stunde gesprochen haben. Die Frage ist, reicht das?
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen.
Und als dieser Medienunternehmer produzieren Sie gerade eine Sendung mit Gregor Gysi. Würden Sie auch einen der neu gewählten Vorsitzenden verpflichten?
Wir haben uns sicherheitshalber als Partner für Gregor Gysi für den anderen großen linken spirituellen Führer in Deutschland entschieden, Harald Schmidt. Und ich würde mir die anderen auch erst gerne mal 32 Jahre lang angucken. Das ist natürlich ein uneinholbarer Vorsprung, den der Parteivater, wie der MDR ihn jetzt tituliert hat, in seiner Berichterstattung Gregor Gysi hat. Er sprach von einem Klima der Denunziation. Er rief, hört auf mit dem ganzen kleinkarierten Mist. Er hatte 10 Minuten Redezeit. Die waren dann 18 Minuten lang, weil die Rede immer wieder von Beifall unterbrochen war. Was aber nichts daran ändert, dass anschließend zum Beispiel bei NTV steht, Buhrufe für Gregor Gysi. Also diese Partei weiß, dass sie auch mit ihren besten Seiten keine wohlwollende Öffentlichkeit in vielen, vielen medialen Lagern zu erwarten hat. Und trotzdem hat sie versucht zu zeigen, dass sie auch pragmatisch kann. Eben in der Wiederwahl von Janine Wissler, 57%, sie hatte bei ihrer Wahl vor etwas mehr als einem Jahr noch 84%. Martin Schirdewan kam für viele ein bisschen aus dem Nix, war aber wohl Wisslers Wunschpartner, 61%. Das ist auch nicht so furchtbar viel. Inhaltlich ging es dann vor allen Dingen um die Russlandpolitik, nachdem Gregor Gysi sich die Ohrfeige für Ich möchte nicht gendern abgeholt hatte. Und bei der Russlandpolitik wurde sehr deutlich, dass die Wagenknecht-nahe Gruppe, so wird sie genannt, Sarah Wagenknecht war wegen Corona selber nicht am Parteitag, keine Mehrheit in der Partei hat. Also wir müssen klarer machen, was eigentlich hier die Mehrheits- und was die Minderheitsmeinung ist, stand so ein bisschen über dem Parteitag. Und diese Mehrheit hat gesagt, wir verurteilen den imperialistischen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und dahinter wurde es dann sehr diskutabel, weil man doch auch gegen Waffenlieferung war und bleibt, weil man Sanktionen möchte gegen Putin und die Oligarchen und mehr nicht-militärische Möglichkeiten, also Friedensverhandlungen, was allgemein im Medienecho derzeit als ziemlich naiv und nicht mehr zeitgemäß verurteilt wird.
Was heißt das jetzt? Hat die Linke nach diesem Parteitag eine neue Chance?
Sarah Wagenknecht hat angedroht, ist komisch, ne? Also hat überhaupt keine Rolle gespielt personell und man redet anschließend wieder über sie. Hat gesagt, sie will dann mit einem neuen Bündnis im Herbst mit einem Kongress mal gucken, wie es eigentlich weitergeht. Also da droht dann die nochmalige Parteispaltung. Die Linken haben die letzten drei Landtagswahlen verloren, haben ja auch die Bundestagswahl mit 4,9% verloren und haben jetzt eine einmalige Chance. Wenn ich eine politische PR-Agentur wäre und sagen würde, was ist eigentlich gerade frei, wo ist die Marktlücke in Deutschland, dann ist es natürlich eine sacht abweichende Politik zu dem alles überherrschenden, überstrahlenden Thema Ukraine. Dann würde ich sagen, wer steht hier eigentlich für Friedenspolitik, wer sagt, Brot wird teurer, Butter wird teurer und ruft, wir müssen zurück zur Brot- und Butterpolitik, wie Martin Schirdewan. Also man würde am Politdesignertisch genau so eine Partei erfinden, die vielleicht nicht ganz diese Geschichte hat und vielleicht nicht diese entsetzliche Freude am Streiten, am sich gegenseitig zerlegen, am Beschädigen. Inhaltlich, auf einer inhaltlichen Linie, in einem Land, das unter dem Eindruck eines Krieges steht und einer ja nun langsam schon heftigen und vor allen Dingen eben die unteren Einkommensschichten betreffenden Inflation, gäbe es keine pfiffigere Idee, als so eine Partei zu gründen. Vielleicht ist einfach das komplette Personal falsch.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf Radio 1.